Jamie Melden rieb sich energisch die Augen. Doch als er wieder auf den Computermonitor starrte, war es noch immer nicht gut. Er schaute auf seine Uhr. Es war fast 2 Uhr morgens und er war fix und fertig. Mit seinen 50 Jahren war er schlicht nicht mehr in der Lage, die Nacht durchzuarbeiten. Er zog die Jacke an und schob sein dünner werdendes Haar zurück, das ihm ins Gesicht gefallen war. Als er seine Aktentasche packte, dachte er an die Stimme aus der Vergangenheit. Er hätte es nicht tun sollen. Doch er hatte angerufen und sie hatten miteinander gesprochen. Und dann hatten sie sich getroffen. Dabei hätte er diesen Teil seines Lebens am liebsten vergessen. Und doch würde er etwas tun müssen. Melden verließ das Gebäude und machte sich auf den Weg nach Hause. Auch um 2 Uhr morgens herrschte noch Leben auf den Straßen der Hauptstadt. Doch kaum hatte er den Highway verlassen und näherte sich seinem eigenen Viertel, da wurde es ruhig und er immer schläfriger. Plötzlich sah er ein blinkendes Blaulicht im Rückspiegel und er war wieder hellwach. Melden sah die Männer zu seinem Wagen kommen. Sie trugen keine Uniformen, sondern dunkle Anzüge und gestärkte, strahlend weiße Hemden. Melden ließ das Fenster herunter und wollte gerade seine Papiere zeigen, doch einer der beiden Männer war schneller. »Mr. Melden, FBI. Ich bin Special Agent Hope und mein Partner hier ist Special Agent Reacher.« Melden schaute sich den Ausweis an. Dann wurde das Ledermäppchen umgeklappt und die vertraute Dienstmarke des FBI kam zum Vorschein. »Ich verstehe nicht. Worum geht es denn, Agent Hope?« fragte Melden. »Sie müssen uns begleiten.«
»Was? Wohin?«
»In unser Washingtoner Büro.«
»Warum?«
»Man hat uns nur angewiesen, Sie zu holen, Mr. Melden. Der stellvertretende Direktor will Sie sehen.«
»Kann das nicht bis morgen warten? Ich bin Staatsanwalt.«
Hope schaute ihn stirnrunzelnd an. »Ihr Hintergrund ist uns bekannt.« Melden seufzte. »Ist schon in Ordnung. Darf ich Ihnen in meinem eigenen Wagen hinterherfahren?«
»Sicher.
Aber mein Partner wird Sie auf dem Beifahrersitz begleiten. Es ist zu Ihrer eigenen Sicherheit.«
»Fein.«
Melden öffnete die Beifahrertür und reihte sich hinter der anderen Limousine ein. Kurz darauf überquerten sie den Potomac, erreichten DC und ein paar Minuten später kam das FBI-Büro in Sicht. Doch bevor sie das Gebäude erreichten, bog der Führungswagen links in eine Gasse ein. Melden fuhr ihm hinterher.
»Warum hier lang?« fragte er.
»Sie haben gerade eine neue Tiefgarage für uns geöffnet, von der ein Tunnel direkt ins Büro führt. Das ist schneller, und Garage und Tunnel werden 24 Stunden am Tag überwacht.«
Melden schaute Reacher nervös an.
»Ich verstehe.« Und das waren Jamie Meldens letzte Worte. Der starke Stromschlag lähmte ihn im selben Augenblick, als ein großer Fuß auf die Bremse trat. Falls Melden noch zur Seite hätte schauen können, hätte er gesehen, dass Reacher Handschuhe trug. Und in einem dieser Handschuhe hielt er einen kleinen schwarzen Kasten, aus dem 2 Metallnadeln ragten. Reacher stieg aus dem Wagen, während der zuckende Melden langsam zur Seite sackte. Der andere Wagen hatte ein Stück weiter vorne gehalten. Hope sprang heraus und lief zu ihnen. Gemeinsam hoben er und Reacher Melden aus dem Wagen und legten ihn mit dem Gesicht voran in einen großen Müllcontainer. Reacher zog eine Pistole mit Schalldämpfer. Er trat vor, drückte die Waffe auf Meldens Hinterkopf, schoss und beendete so das Leben des Mannes. Reacher stieg in den Wagen des toten Staatsanwalts, folgte seinem Partner aus der Gasse hinaus, bog nach links ab und fuhr in Richtung Norden. Reacher drückte eine Schnellwahltaste auf seinem Handy. Es klingelte nur einmal, dann hob jemand ab.
»Alles erledigt«, sagte Reacher.
Dann legte er auf und steckte das Handy wieder weg. Der Mann am anderen Ende der Leitung tat es ihm nach. Jarvis Burns eilte mit den anderen über den Asphalt und die Metallstufen hinauf ins Flugzeug. Ein Mann mit weißem Haar und ungewöhnlich faltigem Gesicht blieb kurz stehen und schaute zu Burns zurück. Das war Sam Donnelly, der Geheimdienstkoordinator der Regierung, was ihn de facto zum obersten Spion der USA machte.
Alles okay, Jarv? Fragte er. Alles okay, Herr Direktor, antwortete Burns. 10 Minuten später erhob sich die Air Force One in den klaren Nachthimmel und flog zur Andrews Air Force Base in Maryland zurück. Als auch beschissen an, denn die Fenster waren noch immer vergittert. Jedenfalls die nächsten 3 Tage noch. Nun, jetzt eigentlich nur noch 2, wenn sie denn die Nacht überstand. Also saß Mace nach dem Essen in ihrer Zelle und kauerte sich in eine Ecke. Sie hatte die Fäuste geballt und in beiden hielt sie etwas Glänzendes und Scharfes, das sie normalerweise an einem Ort versteckte, wo noch nicht einmal die Wachen es finden konnten. Die Dunkelheit kam, gefolgt von jenem Teil der Nacht, in dem man glaubte, das Gute sei tot, denn das Böse an diesem Ort war überwältigend. Und Mace wusste, dass sich ihre Zellentür irgendwann öffnen würde, wenn die Wachen der Nachtschicht in die andere Richtung schauten, bestochen mit Sex, Drogen oder beidem. Mit jedem Atemzug füllte sich ihr stählerner Körper mit Adrenalin. Und 3 Minuten später glitt die Zellentür auf. Diese Besucherin war groß, über 6 Fuß, und sie trug polierte Stiefel. Aber die Uniform war nicht die der Vollzugsbeamten. Sie war vollkommen makellos, nicht ein Fleck und nicht eine Knitterfalte. Das Haar der Frau war blond und roch so gut, wie es hier drinnen niemals riechen konnte. Die Besucherin trat einen Schritt vor, und das Licht reichte gerade so aus, dass Mace die 4 Sterne auf den Schultern erkennen konnte. Es gab 11 Ränge im Metropolitan Police Department von DC. Und diese 4 Sterne repräsentierten den höchsten. Mace hob den Blick. Sie hatte noch immer die Fäuste geballt, als die Frau sie anschaute. »Hey, Schwesterlein«, sagte die Polizeichefin von DC. »Was hältst du davon, wenn wir von hier verschwinden?«